Guten Morgen miteinander. Ja, André hat ja gesagt, die Dose hat sehr viel zu tun mit der heutigen Predigt. Und das ist so, weil ich ja nicht kochen kann, konnte ich nicht Koch werden und musste die Laufbahn des Pastoren einschlagen. Und weil das 20 Jahre her ist, dass ich abgeschlossen habe, mein Theologiestudium auf St. Geschona und dann auf die Menschheit losgelassen wurde, haben wir uns getroffen dieses Jahr zu einem Jubiläumstreffen mit meiner Klasse vom Studium. Und das ist so eine richtig bunte Truppe. Ihr seht in der Mitte ganz prominent Andi Kaufmann, ihn kennt ihr ja, war ja hier zu einem Gottesdienst und ja, viele haben weniger Haare auf dem Kopf als ich, das war mir aufgefallen. Und dieser Kunde hier, der war mein Banknachbar über alle Jahre, das war der zweitgrößte Unruhestifter, ist immer neben mir gesessen und hat mich da immer hineingezogen in Dinge. Und dann war es dann einmal so weit, dass ich mit 36 Jahren vom Lehrer oder vom Dozenten zwangsversetzt wurde. Wurden wir getrennt. Ja, so eine ganz bunte Truppe, die sind an ganz verschiedenen Orten tätig. Also der zweitgrößte Unruhestifter war in Namibia und ist jetzt in Hessen und ist zu 50% Regionalleiter. Also stiftet vielleicht auch Unruhe, aber auf andere Weise. Also ist da etwas aus ihm geworden. Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, wir waren eine ganz bunte Truppe. Aber wir waren alles Hoffnungsträger. Und als ich da so mit ihnen zusammen war, habe ich gedacht, ja, die Jünger von Jesus, das war ja auch eine ganz bunte Truppe. Ganz unterschiedliche Leute und Charakteren, aber sie waren alles Hoffnungsträger. Und so, was für die Jünger von Jesus gegolten hat, das gilt ja auch für uns. Wir sind auch eine ganz bunte Truppe, genau wie diese Leute hier. Aber wir haben alle gemeinsam den Auftrag, Hoffnungsträger zu sein. Denn Jesus sagt von uns, dass wir das Licht der Welt sind. Wir sind nicht selbst die größten Leuchten, sondern wir werden angeleuchtet von Gottes Liebe und reflektieren sie. Und so wird an uns Gottes Liebe, Gnade, Güte und Kraft sichtbar. Wir sind ein lebendiger Beweis, dass es noch Hoffnung gibt. Und das macht uns zu Hoffnungsträgern. Und weil wir so ganz unterschiedlich sind, geben wir eben die Hoffnung, die wir in Jesus Christus gefunden haben, auf ganz unterschiedliche Arten weiter. Genau so, wie uns Gott geschaffen hat. Er hat uns ja ganz unterschiedlich gemacht, jeden einzigartig auf seine Weise. Und das hat er bewusst so gemacht. Denn damit ist möglich, dass die Hoffnung, die er dieser Welt schenken möchte, auf ganz unterschiedliche Art weitergegeben wird. So wie jeder ist, so wie jeder geschaffen ist, mit seinen Charakterzügen, ja, mit seinen Gaben, die er von Gott erhalten hat, und auch mit seinen Möglichkeiten, die sich ihm eröffnen im Leben, oder vielleicht auch mit den Grenzen, in denen er sich bewegen muss. Und jeder hat so irgendwie seinen Stil. Und ich glaube, das ist eine Stärke von uns, als Hoffnungsträger, dass wir es auf ganz unterschiedliche Art tun können. Jeder so, wie es ihm persönlich entspricht und natürlich so, wie es den Menschen entspricht, denen wir von unserer Hoffnung erzählen möchten und die wir zu Jesus Christus führen möchten, unserem Hoffnungsträger. Und so kann man sagen, Gott sei Dank gibt es ganz unterschiedliche Stile, wie wir Hoffnungsträger sein dürfen. Das ist Evangelium, das ist die gute Nachricht. Und ich glaube, es ist eine gute Nachricht für unsere Mitmenschen, die eben auch auf gewisse Arten, auf gewisse Stile ansprechen und auf gewisse vielleicht eher nicht. Wir sind in den Ferien manchmal dem Schild am Wegrand begegnet oder an Autobahnbrücken. Jesus or Hell. Und ich muss sagen, ich kenne ganz eine Reihe von Leuten, die wären durch diesen Stil von Hoffnung zu erzählen abgeschreckt. Die gute Nachricht ist, es gibt noch andere Stile, das zu tun. Und die gute Nachricht für uns ist, wir dürfen es auf unsere Weise tun. Und das hilft, nicht krampfhaft zu versuchen, es auf eine Art zu tun, die mir gar nicht entspricht. Und so gibt es ganz verschiedene Stile und mit diesen möchten wir uns heute ein bisschen beschäftigen und uns inspirieren lassen. Und ich meine, ich weiß natürlich auch, dass es mehr als 6 Stile gibt, die Hoffnung in Jesus weiterzugeben. Es gibt Mischformen und noch andere Stile, aber das ist eine Inspiration für euch. Und vielleicht findet ihr euch im einen oder anderen Stil wieder. Der erste Stil, den ich bringen möchte, das ist der konfrontative Stil. Der konfrontative Stil, das ist der kleine Bruder von der Vorschlaghammer-Methode. Und er fokussiert sich darauf, direkt zu sein, Klartext zu sprechen und die Konfrontation zu suchen. Beim konfrontativen Stil, da geht es zur Sache. Und eine Person, bei der es in der Bibel immer zur Sache ging, das war Petrus. Petrus war ja ein Draufgänger, der war laut, der hatte stets das erste Wort und wollte das letzte Wort behalten. Petrus war jemand, der direkt war, platsch heraus, Faden gerade. Und so verwundert es natürlich nicht, dass Petrus so ein bisschen den Stil des Konfrontativen hatte. Und das sieht man zum Beispiel an seiner Rede in Jerusalem, wo er vor vielen Leuten gesprochen hat und dem Volk erklärt hat, die ganze Geschichte vom Alten Testament und dass der Messias verheißen wurde und dass sie ihn leider nicht erkannt hatten. Und dann endet er, auch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Also Petrus hat dem Volk ganz klar gesagt, wo ihre Schuld lag. Er hat sie zur Umkehr aufgerufen und er hat ihnen den Weg gezeigt, wo Hoffnung zu finden ist. Und es kamen 3000 Menschen zum Glauben. Diese Menschen brauchten es, dass Petrus Klartext gesprochen hatte. Und so gibt es manchmal auch in unserem Umfeld Menschen, die brauchen es, dass Klartext geredet wird und dass sie herausgefordert werden. Und so ist eben dieses Schild Jesus or Hell zum Teil für Menschen auch etwas, das sie anspricht und sie wachrüttelt und sie brauchen das. Manchmal muss man Menschen wachrütteln, muss man ihnen die Augen öffnen, muss man sie herausfordern in ihrem Denken und muss man sie vor eine Entscheidung stellen. Jesus or Hell, schwarz oder weiß. Ist ein bisschen krass, aber manche brauchen das. Und wenn das dein Stil ist, dann lebe ihn aus für die Menschen, die das brauchen, die deinen Stil brauchen. Ich habe einen Freund, der hat so einen konfrontativen Stil. Und den lebt er aus. Er verteilt Bibeln für Gideons auf der Straße. Er liebt es, mit Menschen eine Konfrontation zu suchen. Andere mögen das weniger. Das ist so ein bisschen der konfrontative Stil. Und dann der intellektuelle Stil. Und der ist eigentlich auch konfrontativ, aber auf eine andere Art. Man könnte ihn vergleichen mit einem Brieföffner. Nicht mit einem Dosenöffner, es ist noch nicht so weit, also ihr müsst immer noch aufmerksam bleiben, oder? Hat ja andere gesagt, Ohrenspitzen und so. Also Briefe öffnet man mit Gefühl und scharfer Klinge. Und so gibt es manchmal Menschen, die erreicht man, denen kann man Hoffnung bringen, indem man eine scharfe Klinge führt. Man muss ihnen zeigen, dass man verstanden hat, was man glaubt und wovon man überzeugt ist. Man muss ihnen erklären können, warum denn Jesus die Wahrheit ist. Oder man muss ausführen, warum man die eigenen Zweifel überwinden konnte und so Menschen die Augen öffnen, dass das, was Jesus anbietet, eine Realität ist und nicht nur ein schöner Gedanke. Manchmal brauchen Menschen, dass man mit ihnen argumentiert, dass man diskutiert, dass man debattiert und dass man geistig und geistlich eine scharfe Klinge führt. Und ein Mann, der das tat, das war Paulus. Paulus, Das sieht man in seinen Briefen, führt er eine scharfe Klinge und die sind ja geistlich sehr kompakt und da ist viel enthalten. Aber auch, wenn er mit Menschen im Kontakt war, war das sein Stil. Das war der intellektuelle Stil. Und das sieht man zum Beispiel in seinen Briefen und in der Apostelgeschichte, wo man seinen Stil herauslesen kann. Und so steht dort, als er in Athen war und dort mit den Bewohnern gesprochen hat und von seiner Hoffnung weitergesprochen hat, diese Bitte war nicht ungewöhnlich, denn sowohl den Athenern wie auch den Fremden in dieser Stadt ging es vor allem darum, neue Ideen zu hören und über sie zu diskutieren. Da stellte sich Paulus vor alle, die auf dem Areopag versammelt waren, und rief: Athener, mir ist aufgefallen, dass ihr sehr religiös seid. Denn ich habe in eurer Stadt viele Altäre gesehen. Auf einem stand dem unbekannten Gott. Von diesem Gott, den ihr verehrt, ohne ihn zu kennen, spreche ich. Es ist der Gott, der die Welt und alles, was in ihr ist, geschaffen hat. Dieser Herr des Himmels und der Erde wohnt nicht in Tempeln, die Menschen gebaut haben. Er braucht auch nicht den Opferdienst irgendeines Menschen. Er, der allen das Leben gibt und was zum Leben notwendig ist, er hat den einen Menschen geschaffen, von dem alle Völker auf der ganzen Erde abstammen. Er hat auch bestimmt, wie lange und wo sie leben sollen. Das alles hat er getan, weil er wollte, dass die Menschen ihn suchen, damit sie ihn spüren und finden können. Und wirklich, er ist uns ja so nahe. Paulus hat da ganz überlegt gehandelt, hat sich gut vorbereitet und hat die Zuhörer, die Athener, dort abgeholt, wo sie waren. Er hat von dem unbekannten Gott gesprochen und hat ihnen dann die Augen geöffnet, dass das eben der Gott ist, von dem er spricht, und hat sie dann am Ende zu einer Beziehung mit diesem Gott eingeladen. Und als er dann das Argument der Auferstehung brachte, da haben einige gespottet. Bei den einen heißt es dann, ja, dann wurde es ihnen dann doch zu viel. Aber es kamen etliche zum Glauben. Es kamen etliche zum Glauben. Und so ist es manchmal. Menschen brauchen zum Teil Argumente, schlagende Argumente, Beweise, gute Erklärungen, damit sie zum Glauben kommen. Und wenn du diese Argumente im Kopf hast und im Herzen trägst, dann ist es vielleicht dein Stil, der intellektuelle Stil, um Menschen Hoffnung zu bringen. Und der andere Stil, der ist der zeugnishafte. Und er eignet sich besonders gut für Menschen, die eigentlich nicht die Konfrontation suchen. Und die auch nicht die großen Denker sind, die großen Philosophen. Wenn du so jemand bist, dann ist es dir möglich, ein Hoffnungsträger zu sein mit deinem Zeugnis. Indem du einfach weiter erzählst von deinem Glauben, wie du Jesus erlebt hast, dass du erzählst, wie du Frieden gefunden hast mit Gott, dass du erzählst, wie Gott gewirkt hat in deinem Umfeld oder bei dir persönlich. Und das Geniale an dem Stil ist, man muss eigentlich keine Konfrontation suchen, weil mit manchen Menschen gelingt das nicht, die wollen das nicht und da macht es wenig Sinn, die Konfrontation zu suchen. Und man muss auch nicht 1000 Argumente im Kopf haben, die dann das stützen, was man gesagt hat, und intellektuell fit sein wie verrückt. Du kannst einfach berichten, was Jesus in deinem Leben getan hat, wenn sich dir die Gelegenheit bietet oder wenn du gefragt wirst. Und so ist es dem Blinden ergangen im Johannesevangelium. Der wurde gefragt, wieso er jetzt plötzlich Hoffnung hat. Die Pharisäer fragten ihn: Wie kommt es, dass du jetzt sehen kannst? Der Mann erzählte: Jesus strich einen Brei auf meine Augen, ich habe mich dann gewaschen und nun kann ich sehen. Der Mann hat einfach erzählt, was er erlebt hat, was Jesus in seinem Leben getan hatte. Ohne biblische Erklärung, ohne die heilsgeschichtlichen Zusammenhänge zu erklären, ohne theologische Abhandlung, das wäre auch nicht gut gekommen, oder? Mit den Pharisäern und deren einfacher Mann, der auf der Straße gebettelt hat. Aber es war ihm möglich, seine Geschichte zu erzählen und zu sagen, was er erlebt hat. Und so konnte er ein Hoffnungsträger sein. Und das finde ich das Geniale. Ich habe schon manchen erlebt, der geistig in den Augen von anderen Menschen beschränkt ist oder war. Aber er war ein Hoffnungsträger, weil er einfach erzählt hat, was Jesus in seinem Leben gewirkt hat. Das finde ich immer wieder faszinierend. Hat überhaupt nichts mit dem Intellekt zu tun, dass man ein Hoffnungsträger sein kann. Man kann es auf ganz einfache Art und Weise tun und Menschen einfach erzählen, was Jesus im eigenen Leben gewirkt hat. Und so Hoffnung vermitteln. Oder man kann es so mit dem beziehungsorientierten Stil tun. Manche Menschen sind ja Hoffnungsträger, weil sie Beziehungsmenschen sind und Beziehungen pflegen. Und eine Person, die das war Levi. Nachdem er Jesus begegnet war, war er begeistert von Jesus. Und er war so begeistert, dass er wollte, dass alle diesen Mann kennenlernen, der Hoffnung in sein Leben gebracht hatte. Und er tat es auf seine Art, mit seinem Stil und mit seinem Beziehungsnetz. Und er machte es, wie es beziehungsorientierte Menschen gerne machen. Er tat es, indem er Menschen eingeladen hat. Und er hat ein Fest gefeiert. Und da heißt es dann, als Jesus weiterzog, sah er den Zolleinnehmer Levi am Zoll sitzen. Jesus forderte ihn auf, komm, geh mit mir. Ohne zu zögern verließ Levi alles und ging mit ihm. Kurz darauf gab er für Jesus in seinem Haus ein großes Fest. Viele Zolleinnehmer und seine anderen Freunde saßen mit Jesus und den Jüngern an der Festtafel. Levi hat ein Riesenfest veranstaltet, um die Leute einzuladen mit dem Ziel, dass sie Jesus kennenlernen und eine Beziehung mit ihm aufbauen können. Das hat er getan, weil es war sein Stil, er war ein beziehungsorientierter Mensch offensichtlich und hat das genutzt. Und manche Menschen haben die Gabe, auf unkomplizierte Art und Weise Beziehungen zu knüpfen. Und durch diese Art, die sie haben, öffnen sich Menschen. Sie öffnen sich, weil sie merken, da ist jemand, der interessiert sich für mich. Dem bin ich wichtig. Man fühlt sich wohl, man gewinnt Vertrauen. Zu der Person am Anfang, dann ein bisschen zu dem, was die Person erzählt, weil wenn der ja ganz okay ist, kann das, was er erzählt, auch nicht völlig ein Stuss sein. Und dann öffnen sie sich zum Teil für das, was die Person glaubt. Und es kommt Hoffnung in ihr Leben. Wir alle müssen ja Beziehungen knüpfen, um die Hoffnung zu Menschen zu bringen. Sonst funktioniert das nicht, oder? Man muss mit den Menschen Kontakt haben, denen man Hoffnung bringen möchte. Aber nicht alle von uns sind beziehungsorientierte Menschen. Manche sind das mehr und manche sind das weniger. Manchen fällt es ganz einfach, Beziehungen aufzubauen. Ich hatte einen Onkel von mir, der war so ein Beziehungstyp. Wo auch immer wir hinkamen, hat er immer alle angesprochen und dann war immer ein Getratsch und so, war immer die Gaudi, oder? Aber wenn ich irgendwo hingehe, dann bin ich eigentlich immer stumm, oder? Also offensichtlich habe ich diese Gabe nicht unbedingt. Ich kann sehr gut an einen Ort gehen und wieder nach Hause und mit niemandem gesprochen habe. Das ist nicht unbedingt meine Gabe. Bin ich so beziehungsorientiert. Andere sind das. Wenn du das bist, dann nutze diese Gabe. Das ist ganz genial, wenn man diese Gabe hat. Oder ein anderer Stil ist der einladende Stil. Und dieser Stil wird sichtbar an einer Frau, die an einem Ort war, wo es etwas zu trinken gab. Es war nicht eine Bar, sondern ein Brunnen. Und in dem Gespräch hatte Jesus ihr aufgedeckt, wo ihre Sehnsucht lag, hat ihr den Weg gezeigt, wo sie die Sehnsucht stillen kann und Hoffnung findet. Und er hat sich ihr offenbart als Messias. Und dann wurde er unterbrochen in diesem Gespräch von den Jüngern. Und die haben die Frau so ein bisschen weggedrängt. Und dann ist sie sofort in die Stadt gegangen und wollte den Leuten sagen, dass wer ihr begegnet ist. Und alle einladen, diesen Mann kennenzulernen. Und das steht da. Da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging in die Stadt und spricht zu den Leuten. Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ob er nicht der Christus sei, der Messias? Da gingen sie aus der Stadt heraus und kamen zu Jesus. Die Frau, die ging dann sofort, nachdem Jesus mit ihr gesprochen hatte, in die Stadt, um die Leute einzuladen. Und hat gesagt, hey, der Mann, der konnte mir meinen wunden Punkt sagen, wo die Wurzel meiner Hoffnungslosigkeit ist, wo mein Anteil ist. Aber er hat mich nicht verurteilt, sondern er hat mir Hoffnung geschenkt. Ich glaube, das muss der Messias sein. Kommt und seht selbst, ob er es ist. Sie hatte die Gabe einzuladen. Das war so ihr Stil, Menschen einzuladen. Und vielleicht bist du kein Intellektueller, vielleicht bist du kein Philosoph, kein großer Redner, das gibt es ja auch. Vielleicht bist du eben kein Beziehungstyp, sondern eher introvertiert. Aber du hast vielleicht die Gabe, Menschen einzuladen. Und das ist eine Gabe. Menschen einzuladen ist eine Gabe. Gewisse Menschen haben diese Gabe und es gelingt ihnen, Menschen einzuladen, weil sie einladende Persönlichkeiten sind. Vielleicht sind sie auch spontan, überzeugend, ausdauernd im Einladen, was andere vielleicht nicht sind. Es ist ihr Stil, Menschen einzuladen. Natürlich, auch wenn es nicht dein Stil ist, dann sind wir alle dazu motiviert und eingeladen, andere einzuladen. In den Gottesdienst vielleicht, zum Beispiel in den offenen Kleiderkasten. Zu den Alpha-Treffen von nächstem Jahr, was ich letzte Woche schon erzählt habe. Oder zum Beispiel zu einem Vortragsabend mit Beat Abri, den die Impulskirche veranstaltet, Ende November am 22. im Löwensaal in Andelfingen, ein punktueller Anlass. Die Alpha-Treffen ist über einen längeren Zeitraum und das andere ist ein punktueller Anlass, wo man Menschen einladen kann. Ja, vielleicht ist es dein Stil, Menschen einzuladen. Dann nutze ihn, um Hoffnung zu verbreiten in deinem Umfeld. Und jetzt kommen wir zum letzten Stil, weil es ja unten nicht mehr weitergeht. Und das ist der Stil, der dienende Stil. Dieser Stil eignet sich besonders für Leute, die sind wie eine Büchse. Jetzt kommen wir zum Büchsenteil. Es gibt ja Leute, die sind wie eine Büchse. Und irgendwie kommt dann nichts raus. Kein Gefühl, keine Reaktionen, keine Gedanken, keine Ansicht. Die sind einfach irgendwie zu. Und auf die andere Weise kommt auch nichts hinein. Irgendwie gibt es Menschen, die scheinen wie eine Büchse zu sein, verschlossen. Wenn du vom Glauben redest, dann geht das da hinein und dort wieder hinaus. Sie nehmen es einfach nicht auf. Wenn du dein Zeugnis mit noch so viel Empathie erzählst, sie sind desinteressiert. Du willst sie einladen, aber irgendwie haben sie nur Spott übrig. Du willst vielleicht mit ihnen diskutieren und so, aber deine Argumente, die ziehen einfach nicht. Oder du willst sie konfrontieren mit dem Evangelium, mit der Botschaft von Jesus, aber es bringt auch nichts. Sie bekommen einen Wutausbruch. Es gibt Menschen, die sind wie eine Büchse. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich hatte sehr oft mit Menschen zu tun, die so wie eine Büchse waren. Irgendwie ziehe ich das an, vermutlich. Vielleicht, weil ich ein Holzkopf bin oder so, ich weiß nicht. Aber also Büchsenmenschen, die sind irgendwie verschlossen und du musst einen Büchsenöffner finden, wenn du ihnen Hoffnung bringen möchtest. Und Worte sind es oft nicht. Es gelingt einfach nicht. Und dann kann das Dienen so ein Büchsenöffner sein. Menschen öffnen sich, die verschlossen sind wie eine Büchse, oft wenn man ihnen dient. Wenn man in einer Notlage Hilfe anbietet, wenn man vielleicht bei der Arbeit ihre Fehler ausbügelt, Aufgaben übernimmt, wenn sie überfordert sind, vielleicht einmal die Wohnung hütet, sie in Lebensphasen begleitet oder sie besucht, wenn sie krank sind. Ich habe das schon manchmal erlebt bei meinen Arbeitskollegen, die eigentlich überhaupt nicht empfänglich schienen für irgendeine Hoffnung, die ich ihnen hätte vermitteln möchten. Aber wenn man in Phasen, wo eigentlich sonst sich niemand für sie interessiert hat, dann wurden sie plötzlich offener. Nicht unbedingt euphorisch offen, aber sie wurden offener. Wenn man Anteil nahm, wenn jemand, ein Angehöriger gestorben ist oder eben man hat sie besucht, wurden sie plötzlich offen. So ein dienender Stil, das kann ein Büchsenöffner sein. Und der Stil des Dienens, da war ein Stil, den Tabitha gepflegt hat. In der Stadt Joppe lebte damals eine Christin, die Tabitha hieß. Der Name bedeutete Gazelle. Tabitha tat viel Gutes und half den Armen. Sie hatte viel Gutes getan, hat den Armen geholfen, hat Menschen gedient und das war ihre Art. Der dienende Stil war ihr Stil. Und so muss man manchmal Menschen, die wie eine Büchse sind, eben nicht versuchen zu erreichen mit einem konfrontativen Stil. Auch nicht mit Argumenten, sie weichklopfen, bis die Büchse dann endlich mal aufgeht oder eine scharfe Klinge führen wie Paulus oder mit einem Zeugnis bearbeiten. Man kann ganz sich selbst sein und sich gebrauchen lassen, dass man durch den eigenen Dienst jemanden öffnen kann, dass er die Botschaft der Hoffnung aufnehmen kann. Und eine Möglichkeit, das zu tun, auf praktische Art und Weise, das wäre ein Angebot, das die Impulskirche Andelfingen ins Leben ruft. Und das nennt sich Tischlein deck dich. Sie machen das nicht in ihren Räumen, sondern in der FEG Henkart, weil das mit dem ÖV besser erreichbar ist. Und das Tischlein deck dich ist gedacht für Menschen, die eben Schwierigkeiten haben, ihre Existenz zu bestreiten. Und dann werden Lebensmittel abgegeben, die von Großverteilern oder anderen gespendet werden, die meistens eben bald abgelaufen sind und so, und die Leute kommen und so Hoffnung bringen auf eine ganz praktische und dienende Art. Wenn jemand Interesse hat, da mitzuarbeiten, dann meldet euch bei mir und dann kann ich euch da den Kontakt geben, wie ihr mehr wissen könnt. Wir alle haben den Auftrag, Hoffnungsträger zu sein. Und das ist nicht immer so einfach. Unser Umfeld macht es uns nicht so leicht. Und manchmal machen wir es uns selbst nicht leicht, indem wir eben einen Stil pflegen möchten oder denken, wir sollten ihn pflegen, der uns gar nicht entspricht. Aber Gott hat uns ja ganz bunt gemacht, ganz unterschiedlich, mit ganz unterschiedlichen Gaben und Möglichkeiten. Und darum kann jeder auf seine Art und Weise ein Hoffnungsträger sein. Mit dem konfrontativen Stil, eher intellektuell, vielleicht zeugnishaft, beziehungsorientiert, einladend oder eben dienend. Die Frage ist, welcher Stil ist dein Stil? Welcher Stil entspricht dir? Und die andere Frage ist, welcher Stil entspricht den Menschen in deinem Umfeld? Mit welchem Stil könnten sie erreicht werden? Wir wollen uns einen Moment nehmen und darüber einmal nachdenken. Ich habe euch jetzt zugetextet mit verschiedenen Varianten und ja, jetzt kann jeder mal für sich überlegen, was ist mein Stil und was brauchen die Menschen in meinem direkten persönlichen Umfeld. Wir sind Hoffnungsträger, jeder auf seine Art. Und ich glaube, damit unsere Hoffnung attraktiv ist, die wir bringen, ist ein Punkt der, dass wir ja, auf eine gewisse Weise entspannt und positiv herüberkommen. Und ich glaube, das kann uns helfen, wenn wir in dem Stil Hoffnungsträger sind, der uns entspricht. Das entspannt uns und das greift über auf unser Gegenüber. Aber ich glaube, auf irgendeine Art und Weise sind wir alles Hoffnungsträger. Und am Sonntag feiern wir Hoffnung. Oder man könnte ja auch in der Beiz an den Stammtisch sitzen und über die Schwierigkeiten auf der Welt debattieren. Machen wir nicht. Sondern wir treffen uns, um gemeinsam Hoffnung zu feiern. Und das Abendmahl ist auch so ein Punkt, den uns, oder etwas, das uns Jesus geschenkt hat, um Hoffnung zu feiern. Im Abendmahl feiern wir Hoffnung, weil Jesus für uns gestorben ist. Uns ist vergeben. Wir können vergeben. Jesus ist für die Welt gestorben. Er ist der Retter der Welt. Er wird die Welt einmal erneuern. Und Jesus ist auferstanden. Die Macht des Bösen ist besiegt. Er wird ewig regieren. Und es gibt einen Text im 1. Petrus, der spricht von dieser lebendigen Hoffnung, die wir in Jesus haben und die wir feiern dürfen. Gelobt sei Gott, der Herr, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem grenzenlosen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, haben wir Hoffnung auf ein neues, ewiges Leben. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes, unzerstörbares Erbe, das Gott in seinem Reich für uns bereithält. Bis dahin wird Gott in seiner Allmacht bewahren, weil ihr an ihn glaubt. Aber dann, am Ende der Zeit, werdet ihr selbst sehen, wie herrlich das unvergängliche Leben ist, das Gott schon jetzt für uns bereitet. Wir feiern Hoffnung. Wir feiern Hoffnung und wir stärken unsere Hoffnung im Abendmahl. Und ich glaube, das ist auch nötig. Denn wir leben in einer Gesellschaft und in einer Zeit, in der sehr viel Hoffnungslosigkeit vorhanden ist. Und diese Hoffnungslosigkeit, die droht ja auch uns zu vereinnahmen. Und zum Teil sind wir auch als Hoffnungsträger mit einer gewissen Hoffnungslosigkeit unterwegs. Und die kommt aus negativen Erfahrungen, die wir ja auch machen. Aus Verletzungen aus der Vergangenheit, die uns blockieren. Aus Erlebnissen, die uns vielleicht resignieren lassen. Aus Umständen, die uns lähmen. Gedanken, die uns gefangen halten. Das ist so, ist ja nicht völlig fremd für uns. Und das bedroht unsere Hoffnung. Und manchmal ist auch Hoffnungslosigkeit in uns. Und diese Hoffnungslosigkeit dürfen wir gerade in einem Moment des Abendmahls abstreifen, bekennen, ablegen und Brot und Wein zu uns sprechen lassen und neu Hoffnung tanken aus dem, was Jesus für uns getan hat. Ich möchte beten. Und nachher möchten wir uns stärken durch das Abendmahl und den feiern, der unsere Hoffnung ist, Jesus Christus. Wir beten. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du unsere Hoffnung bist. Ich danke dir für das Abendmahl, in dem wir Dinge ablegen dürfen und auch Dinge annehmen dürfen. Und wir wollen alles ablegen, was uns hoffnungslos sein lässt. Das möchten wir bekennen und ganz bewusst auch ablegen und abstreifen, weil du es möglich machst durch Vergebung und Erneuerung. Und wir bitten dich, dass du mit deiner Hoffnung in unseren Herzen einziehst, damit wir Hoffnungsträger sein dürfen. Und wir wollen dich erheben und preisen für das, was der Grund unserer Hoffnung ist, dass wir Kinder des Vaters sind und ein ewiges Erbe auf uns wartet. Gepriesen seist du, Jesus Christus. Amen.